Über Turing gibt es ja relativ viel, auch viel Verweise in diesem Enigma-Roman, ja, sicherlich, und so weiter und so fort. Auch zur Homosexualität gibt es ja so Geschichten. Und dann gibt es ja diese ganze Literatur, ich habe es vergessen, wie der Typ heißt. Heißt Gott als Maschine oder Maschine als Gott oder was auch immer. Also das sind, ich habe zwar das Buch, aber ich habe den Namen vergessen. Das ist ein Schüler von Kittler, der eigentlich Kittler vorgesehen hat als sein Nachfolger oder so, so etwas in Berlin. So ein ganz mystisch schreibender Autor, der irgendwie so versucht zwischen Durchindividualismus und Computerwissenschaft und so weiter zu vermitteln. Und, ja, das ist so. Wir haben diese Linie ja generell.
Ganz schrecklich ist ja auch dieses Gödel-Escher-Bach von den Hofstädtern.
Ja.
Das geht ja dann auch irgendwie so als Standardwerk, um sich sozusagen so eine Einführung zu bekommen. Und ich habe das überhaupt gelesen, ganz schrecklich.
Ja, also, Gilbert gibt es ja relativ viel, über Gödel gibt es ja relativ viel Literatur, inzwischen biografische Literatur und so weiter und neue Ausgaben. Vor allem über diese theologische Hintergründe gibt es ja relativ viel bei Gilbert speziell. Husserl war übrigens ein Schüler von Gilbert, ja, der sich abgewendet hat. Da gab es ja auch eine Auseinandersetzung mit Frege. Also über Frege ist inzwischen sehr, sehr viel. Und Frege wird jetzt massiv nachgedruckt auf frühere Schriften, esoterische Briefe. Also gerade Frege, da war so ein, ich weiß nicht, Geburtstag und so, da war sehr viel wieder editiert von Frege. Da kann man schon was finden. Aber sicherlich ist das auch so, dass auf der anderen Seite keine systematische Darstellung der Ideengeschichte nach wie vor vorliegt. Das muss man auch sehen. Ja, das steckt nur in Anfängen. Und zwar, ich denke deswegen, weil einfach die Dynamik immer noch zu groß war. Die Leute waren alle aktiv irgendwie. Gab es ja so ein Gefühl, dass es so weitergeht, mit Kurzwahlen und so weiter. Jetzt merkt man, dass es nicht der Fall ist, dass sozusagen die ideengeschichtliche Relevanz von dieser Computerwissenschaft und so weiter ist ja jetzt gleich null, ja, praktisch. Und das ist sozusagen die Zeit der technischen Entwicklung. Vielleicht kommt es noch einmal einen Schub, aber zunächst einmal ist dieser Schub nicht da. Der Schub kann nur kommen, wenn tatsächlich so etwas wie ein organisistisches Modell von Computer entwickelt wird. Jetzt ist es noch nicht der Fall. Ja. Das heißt, es ist ganz klar, dass wie auch immer, Sie haben es erwähnt, wie auch immer, das Verhältnis zwischen Computer und Außenwelt programmiert wird. Das Entscheidende, nämlich Todesangst und Überlebensstrategie. Ja? Und da gründet sich diese Phronesis und so weiter, ja? Diese Überlebensstrategie. Und das Problem bei Gott ist, der braucht keine Überlebensstrategie. So ewig ist dann unendlich. Per Definition. Ja. Deswegen kann man sagen, dass Gott, und viele haben es gesagt, dass Gott gewissermaßen nicht denken kann. Das heißt, jedes Denken, das, oder jede künstliche Intelligenz, insofern sie die göttliche Intelligenz nachahmt, und es gibt zunächst einmal keine eigene, keine andere, ja, es gibt keine andere. Wir verfügen über keine Modelle eines Denkens im Sinne von Phronesis, wir verfügen über die Modelle des Denkens im Sinne von Logos, ja, von unendlichen logischen Denkens. Aber dann wiederum endliche Modelle, das heißt Nachahmung, das heißt Mimesis, aber bis zu einem gewissen Grad. können wir nicht sagen, dass die Maschine wirklich denkt. Sie können nicht sagen. Und wenn wir zum Beispiel Science-Fiction-Filme uns ansehen, also Terminator und so weiter, das sind die Maschinen, die Angst haben zu sterben, ja? Die sozusagen Überlebensstrategien entwickeln. Ich habe, glaube ich, schon zitiert, dass ich habe so einen Vortrag gehalten, eben in der Kittler, von Kittler organisierte Symposium Künstliche Intelligenz ist natürliche Dummheit. Ja, und das ist tatsächlich, wann ist der Mensch dumm? Der Mensch ist dumm, wenn er keinen Selbsterhaltungstrieb verfügt und nicht gemäß diesem Selbsterhaltungstrieb handelt. Ja, dann ist er dumm. Ja, er tappt von einer Falle in die andere Falle. Ja. Er sieht nicht, was daraus kommt, er hat keine Lebensstrategie, die diese Fallen vermeidet. Er wird sozusagen, er sieht nicht länger seine Nase. Ja? Das heißt, er ist natürlich auf natürliche Weise dumm. Also unmittelbare Weise dumm. Und alle Maschinen mit der künstlichen Intelligenz ausgestattet sind in diesem normalen Sinne dumm. Die sind so wie Plato das beschreibt, dass der Philosoph die Sonne des logischen Denkens gesehen hat und dann in die Hölle zurückkommt, wird identifiziert von den anderen Höllenbewohnern als dumm, unfähig und ungebraucht, ja, als solche. Und es ist keine falsche Einschätzung. Viele denken, dass es das zeigt, die Ungerechtigkeit der Gesellschaft. Aber es ist nicht wahr. Es ist so. Der Mythos erzählt die Sache, wie die ist. Das bedeutet, dass die Sonne des logischen Senkens, insofern sie im Computer verwirklicht wird, sozusagen ist funktions- und lebensunfähig. Die Frage ist, wie man nicht das Unendliche denken, also nicht der Logos, sondern Phronesis simulieren kann. Und dazu hat man kein Modell. Auf strukturellen Grund. Dann sagt man, der einzige Weg, um diese Modelle zu bekommen, überhaupt das zu erproben, ist eine Symbiose zwischen einem lebenden Wesen und eine göttliche Intelligenz. Also wenn wir zum Beispiel sozusagen den Mensch in klassischen Weise vorstellen als Einheit zwischen Seele und Körper, das heißt als Kombination zwischen der Fähigkeit zur unendlichen Denkperspektive auf der einen Seite und körperliche Verankerung in der Überlebensstrategie auf der anderen Seite, dann kann man vielleicht so etwas wie den Menschen simulieren, indem man ein biologisches Wesen nimmt, zum Beispiel ein Wolf oder was auch immer, und Computerprogramme einpflanzt. Ja, da können wir den Menschen modellieren. Das ist immer noch der weit verbreitete Gedanke, eine Symbiose, sozusagen eine künstliche Wiederholung, eine Symbiose, die sozusagen den Mensch als symbiotisches Wesen zwischen göttlichem und organisistischem als solche repliziert. Dann kann man sagen, okay, wir nehmen ein Wesen, das kein menschliches Wesen ist, aber ein organisches Wesen schon, modifizieren dieses Wesen auf genetischem Wege so, dass diese Wesen bereit wäre zur Aufnahme solche göttliche Funktionen, pflanzen das ein und sehen, was daraus wird. Dann haben wir so etwas wie einen nichtmenschlichen Menschen. Nur diese Überlegungen sind erstens noch im Anfangsstadium, da gibt es ja noch keine Modelle dafür, nur als so vage Vorstellung. Zweitens ist es gar nicht ausgemacht, dass dieses Wesen, das auf einem gewissen metaphysischen Modell der Vermittlung zwischen Körper und Seele oder dem dualistischen metaphysischen Modell gegründet ist, ob dieses Wesen tatsächlich so funktioniert, wie der Mensch funktioniert, weil es ist gar nicht klar, ob dieses dualistische Modell, metaphysisches Modell, klassisches Modell den Menschen auch beschreibt. Und was daraus wird, ja, aber Überlegungen alle gehen in diese Richtung, weil man schon der Meinung ist, dass tatsächlich so etwas wie eine Computersimulation der Überlebensstrategie nicht möglich ist. Es bleibt eine Simulation, es ist nicht ernst. Und wo es nicht ernst ist, wo die reale Gefahr, die reale Angst nicht vertreten sind, haben wir das gleiche Problem.
Kann man nicht sagen, dass wenn künstliche Intelligenz natürliche Dummheit ist, dass man dann verstehen kann, warum man einen lieben Gott annimmt? Weil wieso sollte, also wenn der sozusagen nicht sterben kann, wieso sollte er uns irgendwas Gutes antun?
Ja, aber auch nichts Gutes.
Aber irgendwie indifferent in jedem Fall.
Indifferent.
Also er ist nicht so ein Subjekt, wie Sie das in der Verdacht beschreiben.
Ja, doch, wie ich das beschreibe, ist es schon richtig, weil man lernt schon nie, ist nicht jemand, der uns dezidiert, das Böse will. Malenchenie ist nicht so. Malenchenie ist einfach ein Gott, wie der buddhistische Gott zum Beispiel, der unsere Wahrheiten oder unsere Einsichten oder unsere Erkenntnisse nicht garantiert. Das heißt, Malenchenie ist ein Gott, der sozusagen das Widerspruch zwischen Äußeren und Inneren. Das ist genau das, was unter Verdacht beschreibe. Das heißt, was ist der Gott nach Descartes? Ja? Das ist der Gott, der garantiert, dass dort, wo wir die Evidenzgefühl haben, es tatsächlich sich so verhält, wie es sich uns in dieser Evidenzgefühl offenbart. Ja, das heißt, nachdem er eine Evidenz bekommen, ich denke, also ich zweifle eigentlich, also bin ich, ist er doch darauf gekommen, dass diese Evidenz zwar etwas öffnet, und diese Evidenz ist zwar eine solche, die sich sozusagen der Vernunft entspricht. Wir können aber auch vorstellen, dass Gott nicht dazu geneigt ist, entsprechende Vernunft auch die Welt zu regieren. Ja, das heißt, diese Evidenz ist die Evidenz der Vernunft. Es ist aber nicht bewiesen, dass wir in einer Welt leben, die tatsächlich als solche der Vernunft gehorcht. Ja, das ist wie dieser Witz, der ich noch einmal wiederhole, weil der Witz strukturell beschreibt das ganze Modell. Ja, dass wenn man von diesem psychiatrischen Fall hat, Krankheit, der hat gedacht, dass es eine Maus ist. Und dann denkt er das nicht mehr, wird entlassen, aber kommt zurück, weil er eine Katze getroffen hat und er fragt sich, ob die Katze das auch weiß, dass er nicht die Maus ist. Das ist eben der Punkt. Die Frage ist, ob die Welt auch weiß, dass die Welt, dass die vernünftig ist. Und wenn die Welt auch wissen muss, dass die vernünftig ist, dann müssen wir zurückgreifen auf einen gewissen Gottesbegriff. Das heißt, ein Gottesbegriff, das ist der reflektierende und sich selbst etablierende und garantierende Vernunft. Die Frage ist dann, warum Gott als solche ist, da muss er schon gut sein. Ja? Weil wenn es nicht gut ist, dann wird er sich nicht unbedingt vernünftig an die Vernunft halten. Ja, das ist dann spätere nietzscheanische Problematik. Dann heißt, Descartes schon voraussetzt, dass nicht nur ich weiß, dass die Welt vernünftig ist, sondern auch die Welt weiß es von sich selbst, dass sie vernünftig ist. Das ist das, was Hegel dann weiter aufgreift, ja, und sagt, die Hypothese, dass die Welt Geist ist, das heißt, dass die Welt in sich selbst und für sich selbst vernünftig ist, ist eine Hypothese, die allein das Denken überhaupt ermöglicht. Ja? Das heißt, sozusagen die zentrale Bedingung des Denkens und der Effektivität des Denkens überhaupt ist, dass die Welt selbst ein Denken ist oder die Welt logisch aufgebaut, vernünftig aufgebaut. Die Tatsache aber, dass die Welt an sich logisch und vernünftig aufgebaut ist und sich selbst kennt als solche, diese Hypothese ist uns in keiner Evidenz gegeben. In Evidenz kann es nur gegeben ist, was an sich vernünftig ist, nicht das faktische Bezug der kontingenten Welt zu dieser Vernunft. Da braucht man noch einen zusätzlichen Schritt. Und das ist eben Gottes Hypothese. Wir können aber ein Gott vorstellen, wie ich ihn beschreibe, der sozusagen nicht böse ist, indem er uns böse will, ja, sondern der einfach diese Konkordanz, diese Koinzidenz zwischen Evidenz und dem, was der Evidenz produziert, einfach nicht garantiert. Und wir haben sozusagen die falsche Offenbarung. Wir leben zwar in der Offenbarung, das heißt, wir agieren so, wie es uns gezeigt wird, so wie es aussieht, aber eigentlich es ist eine falsche Offenbarung. Eigentlich ist es anders. Das ist, was die Matrix beschreibt. Wobei sicherlich das Problem mit der Matrix ist, dass am Ende des zweiten Teils sozusagen der Neo die Maschinen Angst lernt. Ja? Sozusagen, er macht diese Bewegung, die nicht nur innerhalb der Matrix die Dinge aufhält, also die simulierte Dinge, sondern er macht eine Handbewegung, die die Maschinen, die sich außerhalb der Matrix bewegen, auch wiederum aufhält. Das ist eine Figur, von der wir nicht wissen, was sie davon halten sollen. Ist das sozusagen ein marxistischer Sprung aus der hegelischen Dialektik in die wirkliche gesellschaftliche Praxis? Das wäre sozusagen die marxistische Lektüre der zweiten Matrix. Oder es zeigt, dass die Maschinen auch innerhalb der Matrix sind. Ja? Das heißt, dass die Matrix ist nicht etwas, was von der Maschine produziert ist, sondern dass die Matrix ist nur eine Stufe, eine tiefer liegende Matrix, dass die Maschine einfach auch in dieser Matrix sind. Und das bedeutet, dass er einfach in dieser Bewegung macht, eine zweite Stufe der Matrix vorgedrungen ist. Das wäre eine idealistische Lektüre. Also sozusagen das Ende schwankt zwischen marxistischem Interventionismus und Skeptizismus, Locke'sche, Jungsche Prägung. Ja, wir wissen eigentlich nicht, womit wir dann zu tun haben. Ich hoffe nur, dass im dritten Teil ja, eine Aufklärung darüber komme, wobei ich dazu tendiere, zu denken, dass der Film letztendlich eher so in Locke'sche, Jungsche Richtung geht und dass die Maschinen irgendwann entlarvt werden, also sozusagen auch nur bloß phänomenal und nicht substanziell. Also es ist sozusagen nicht der Sprung in die Substanz, sondern eine weitere Offenbarung des Nichtsubstanziellen. Ja, was war das?
Und der Typ dann, der weiße Typ, ist der sozusagen ein Kommunikationsinterface in diesem Raum von den Maschinen oder ist es tatsächlich ein Mensch, der da sitzt?
Nee, es ist Kommunikationsinterface. Es ist Kommunikationsinterface und er beginnt mit dieser Relativierungsgeschichte, indem er sagt, es gab nicht eine Matrix, sondern sechs. Ja. Die Frage ist nur, dass auch wenn ich sage, dass es nicht ein Matrixkasten selbst, also es gibt so eine Seelenwanderung von einer Matrix in die andere Matrix, dann bleibt sozusagen ein substanzieller Rest, also die Maschine, bleibt unangetastet. Die Frage ist, ob die Maschine selbst eben phänomenal ist oder substanziell. Ja, das ist die klassische sozusagen Frage des Idealismus.
Ich hatte auch irgendwie, als ich diese Figur von diesem Architekten sah, hatte ich auch kurz das Gefühl, dass der aussieht wie Buckminster Fuller.
Ja, total.
Ich muss daran denken, dass Buckminster Fuller in diesem komischen Architektenbuch ja auch so eine Szene beschreibt von Piraten, die sozusagen unabhängig von Staaten sich auf den Weltmeeren bewegen und auch so korrupten Handel treiben und eigentlich so eine Parallelgesellschaft sind gegenüber den Staaten, die auf dem Land leben.
Wobei ich hier, er sieht wie Buckminster Fuller aus, aber so sieht auch Arthur Dante aus,
ja.
So sieht auch Rorty aus, so sehen alle die amerikanischen Professoren, die ihre akademischen Positionen zu bestimmter Zeit errungen haben. Und sie sprechen auch die gleiche Sprache, machen die gleiche Bewegung und so weiter. Die sind gleich identifizierbar hier im Campus, sind sie zu treffen. Die haben hier gleiche Bärte und so weiter. Und sie sind gleich angezogen. Das ist einer, sozusagen, das ist eine bestimmte Generation sozusagen der amerikanischen akademischen Lehrer. Und diese Generation ist sozusagen hier eingeführt, ein Vertreter dieser Generation, um sozusagen ein gewisser zeitlicher Abstand von der coolen Generation sozusagen der Studenten nach 68 sozusagen zu markieren. Das ist sozusagen ein vor 68er Professor, ja, der wird konfrontiert mit nach 68er Bewegung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das im Kopf dieser Autoren so etwas wie sechs Ausformungen des amerikanischen akademischen Lebens schwebt, ja, ich glaube, diese sechs Matrix sind so ungefähr von der Generation von Dante und Buckminster Fuller bis heute. Nur es ist halt so, dass wenn Matrix generell eine Beschreibung des amerikanischen akademischen Systems ist, und das ist es ja, dann gibt es eben auf der einen Seite die Arbeiterklasse, also die Maschinen, die diese ganze sozusagen ideelle Welt trägt, und auf der anderen Seite die ewige Frage, ob die Proletariat und die Arbeiterklasse substanziell ist oder auch eine Illusion. Also ich denke, dass die Autoren tendieren dazu, also die Arbeiterklasse zu holen, zu holen und der Simulation.
Und die Maschinen feiern ja auch keine Partys.
Ne? Maschinen?
Die Maschinen feiern ja auch keine Partys, und Matrix 2 erklärt uns, dass sie ja, dass diese Menschen trotzdem auch noch wissen, wie man Partys feiert oder sowas.
Ja, ja auch irgendwie sowas immer schon.
Das eigentlich, ja, oder immer schon.
Immer schon. Es ist so, ja, klar, sie arbeiten nur. Ja. Das ist das Proletariat pur, das ist die Arbeiterklasse, die nur arbeitet. Ja. Und Intellektuelle sozusagen, und sozusagen, das kommt Matrix nach der Matrix, also da kommt dieser Professor, und der Party ist allerdings 60er Jahre, ja. Das ist eine Hippie-Party, und das ist der Zion der 60er Jahre, also der 68er Zion. Und diese 68er Zion ist auch, ja, die Maschine erledigt. Ja. Also alle diese Ausformungen, der sozusagen alle Utopien der amerikanischen Akademiker sind sozusagen abgehandelt. Nur die Arbeiterklasse.
Aber das sind doch Globalisierungsgegner in Zion, die sehen genauso aus. Und die erfahren, dass dass Zion angegriffen wird und dass die Welt quasi untergehen wird, und reagieren darauf, indem sie so einen großen Karneval feiern.
Ja, genau.
Und so.
Ja, sie sind auf der einen Seite Globalisierungsgegner, auf der anderen Seite sind sie Hippies der 60er Jahre, sie sind ein bisschen mehr diskontinuiert und sozusagen durch die Fitness gegangen, was die Generation der 60er Jahre sicherlich nicht war. Das ist so Christina Aguilera-Video oder was auch immer. dass da gezeigt wird. Aber, so mit ganzer Muskulatur und ganzer Dinge. Allerdings muss man auch sagen, dass es gibt ganz klare Verweise auf Ben-Hur. Ja, ich weiß nicht, ob Sie Ben-Hur in Erinnerung haben. Es gibt so ein Feiern, ja, so ein Teil, wo die alle feiern, ja, nachdem sie befreit werden von dieser Pest sozusagen. Die ganze Landschaft ist eine pseudo-biblische, das ist Zion. Ja. Es ist eine merkwürdige Kombination aus so einer neokonservativen Traum, ja, etwa, und Globalisierungsgegner. Das ist alles sehr amerikanisch. Ja. Das ist alles sehr, sehr amerikanisch. Es ist auf der einen Seite eine biblische Kommune, auf der anderen Seite biblische als urextatische, auf der dritten Seite noch etwas. Ja, aber auf jeden Fall, es ist ein Videoclip. Es ist ein Videoclip. Und zwar ein Videoclip, der wirklich an diese Agilierung. Nein, ich weiß es nicht. Was mich interessiert als alten Marxisten, ist sicherlich nicht diese Ausformungen der westlichen Konsumkultur, die wir als Produkt des kommunistischen Utopies sozusagen zutiefst fremd sind. Ja. Ich war nie in Fitness. Ja. Was mich interessiert, ist allein die Rolle der Arbeiterklasse. So bin ich gespannt, was im dritten Teil mit der Arbeiterklasse passiert. Also ich habe so eine gute Vermutung, dass die Arbeiterklasse als phänomenal und sozusagen als bloß simuliert entlarvt wird. Aber hoffentlich. Und eigentlich, wo die Zukunft liegt, im asiatischen Kampfsport. Ja. Das ist sozusagen völlig offensichtlich. Das heißt, die Zukunft liegt in einem sozusagen, und sozusagen, was ist der Kampfsport? Das ist eine neue metaphysische Vision einer absoluten Einheit eben zwischen Geist und Körper. Das ist so ungefähr, was ich gerade gesagt habe. Ja? Das heißt, Neo ist auf der einen Seite ein verkörperter Logos. Ja, weil dieser Neo, so wie Christus ja nicht war, ist verkörperter Logos, weil er sozusagen alles Phänomenale als Phänomenale durchschaut. Er sozusagen, er ist nicht zu stoppen, er geht immer weiter, ja, so wie die logische Maschine geht immer weiter. Also wenn er einen Feind sieht, dann erkennt er diesen Feind, er sozusagen, er geht nicht in die Richtung der menschlichen Phronesis sozusagen, er denkt nicht über seine eigene Endlichkeit, sondern für ihn ist nur der Feind endlich. Ja. Was ist das Prinzip von Neo? Ja? Er weiß, dass nur Feinde endlich sind. Er ist unverwundbar. Alle anderen sind verwundbar. Das ist das göttliche Wissen. Auf der anderen Seite ist aber eine Kampfmaschine.
Die Sokrates.
Ja, Sokrates geht unter.
Da gibt es auch diese Geschichten, wie er über das Schlachtfeld läuft. Und
im Sinne von Phronesis. Ja. Ja, weil er sagt, der Philosoph darf nicht anders agieren als normale Bürger. Der Philosoph muss zwar philosophisch denken, aber nicht philosophisch agieren. Also auf Schlachtfeld, beim Trinken, bei allgemeiner Versammlung, verhält er sich so, wie der allgemeine Bürger generell verhält. Ja. Nur in der philosophischen Diskussion sozusagen zeigt sich, dass er ein Philosoph ist. Es gibt so eine gewisse Normalität, das sagt auch Descartes. Ja. Er sagt, wir müssen wie Plato und Aristoteles, ja, wo was moralische Folgen, aus der Skepsis, philosophischer Skepsis, darf man nur die Folgen ziehen, dass man niemals philosophische Prinzipien im Leben anwenden darf, weil sie sind ungewiss. Und der ganze Klärungsprozess ist nicht am Ende und wird wahrscheinlich niemals am Ende sein. Deswegen, in Praxis muss man sich an das Übliche halten. Das ist das Prinzip, an das Übliche.
Diese Stelle, dass er der Tugendhafteste ist und deshalb der Tapferste und er läuft quasi so über das Schlachtfeld und niemand traut sich ihn anzugreifen, obwohl er völlig, obwohl die Übermacht natürlich gigantisch ist.
Ja, ja, gut, das ist so.
Das ist aber sehr mental.
Ja, das ist so, das ist einfach so, aber er ist wie der Mensch tapfer. Was ich sagen wollte, ist Folgendes, dass Neo ist Versuch, dieser Widerspruch zwischen sozusagen absolutem Wissen und fehlender Überlebenspraxis, also Überlebenswillen zu lösen, indem man Neo als eine Kampfmaschine darstellt. Ja, der platonische Philosoph geht unter letztendlich, was auch immer man über Sokrates sagt, die Grundtatsache besteht, dass der Sokrates seinen Tod vergiftet wird und seinen Tod akzeptiert. Ja, Christus akzeptiert auch seinen Tod. Das heißt, indem ich mit dem göttlichen Logos identifiziere, sehe ich ein, dass der Überlebenskampf umsonst ist. Also der Überlebenskampf spielt für mich dann keine Rolle mehr. Ich werde wie ein Computer, ja, wiederhole mein ewiges Programm, ohne überhaupt Interesse daran zu haben, sich mit der Außenwelt im Sinne der Selbsterhaltung auseinanderzusetzen. Und wenn ich kaputt gehe, so ein Computer kaputt geht, dann aus äußeren Umständen, also wo man Hardware angegriffen wird, mein Software aber wird dadurch nicht in Frage gestellt. Ja, wenn ich sozusagen als Hardware vergiftet werde, Software ist göttlich wie immer. Ja. Und kann auch wieder in Gang gesetzt werden. Ja, weil Logos ist göttlich, das heißt, wo ich das Logische in mir oder das Logos in mir entdeckt habe, das ist der gleiche Logos wie bei allen jedem anderen. Das heißt, die Software ist bei allen identisch, weil es göttlich ist. Das heißt, indem ein anderer Philosoph zum Beispiel zu diesem Logos sich findet, bin ich sozusagen als Programm wieder lebendig. Auf Hardware kommt es aber nicht an. Ja? In diesem Sinne, wenn ich zu Computer bzw. zu dieser Turing-Maschine werde, ja, ich war, oder wenn ich Gott werde, oder wenn ich logisch denke und so weiter, ist für mich das Überlebensproblem kein Problem mehr. Ja, das tangiert mir. Und ich bin dann völlig meinem Schicksal als Körper in der Welt gegenüber gleichgültig. Das ist die philosophische Einstellung. Ja. Und interessanterweise ist das nicht Einstellung von Neo. Er hat eine Erleuchtung bekommen. Er hat sich mit dem Logos identifiziert. Er hat die Matrix als phänomenal durchschaut. Er hat sich selbst als Phänomen durchschaut. Deswegen ist er unverwundbar, weil es nur ein Phänomen ist. Gleichzeitig aber kämpft er.
Nein.
Warum?
Michael macht da nicht so einen Eindruck, als hätte er es kapiert. Irgendwie.
Ja, theoretisch gesehen
hat er es kapiert. Das hört sich jetzt gut an, aber ich glaube, im Film hat er das nicht wirklich verstanden.
Hat er nicht wirklich verstanden. Und deswegen kämpft er.
Ja, ja, eben, genau.
Also
das dachte ich so.
Ja, ich sage Ihnen, das ist ein interessantes Problem. Also, er hat das auf der Ebene der Matrix schon verstanden. Er kämpft aber weiter, weil er denkt, dass die Maschine substanziell ist. Und ihn substanziell in seiner substanziellen Körperlichkeit auch angreifen können. Deswegen kämpft er weiter. Was aber passiert, wenn er entdeckt, dass auch die Maschine nur phänomenal sind? In dieser Situation muss er entweder den Kampf vollständig aufgeben, dann geht er einen sokratischen bzw. christlichen Weg. Oder er kämpft weiter im Sinne, und das vermute ich, im Sinne einer Identität zwischen Denken und Kampf. Ja. Das heißt, im Sinne einer östlichen Moral, die darin besteht, dass man nicht deswegen kämpft, weil man siegen will oder indem man sozusagen sozusagen selbst der Feind ist, praktiziert, sondern weil das Denken und Kampf identisch sind. Das ist diese Idee, der Weg des Samurais. Ja? Das heißt, wo es steht, der Bushido, ja? dass da steht, dass Samurai kämpft ständig, allerdings unter völliger Ausschaltung des Selbsterhaltungstriebs. Das heißt, Samurai kämpft nicht um zu siegen und nicht um sein Leben zu retten, sondern er kämpft, weil er ein Samurai ist. Ja? Und so, wie es für Samurai richtig ist. Das heißt, er ist eine Kampfmaschine oder ein Kampfgeist, der einfach kämpft, weil er so denkt, dass er auch gleichzeitig kämpft.
Aber ich habe mal gehört, dass zum Beispiel so Meister in irgendwelchen Kampftechniken, wenn die Kämpfe haben, dann tun sie eben genau nicht kämpfen, weil die praktisch, weil das sozusagen mental stattfindet und sie eben nicht kämpfen, weil sie gar keine Chance sehen.
Ja, klar.
Da steht man so eine Stunde lang vor sich so.
Ja, sie kämpfen nicht.
Check die Moves aus.
Aber einer von
aber am Ende kämpft man einfach nicht, weil man sich halt so auf dem Level abcheckt, wo man genau kapiert, das bringt gar nichts.
Doch, aber der andere stirbt.
Wie das sieht in dem Hero-Film. Ja,
so. Aber der andere stirbt.
Ja, aber das kriegt man auch hier.
Das ist sehr wichtig. Das ist so der berühmte Satz, ist der beste Weg zum Kampf, vom Kampf ist auf der höheren Hügel sich zu begeben und dort sehr lange Zeit potenziell immer zu sitzen und den Gang eines großen Flusses, also beim Fluss. Und man ist dann sicher, dass die Leichen aller Feinde irgendwann vorbeischwimmen. Das ist sozusagen die höchste Form des Kampfes. Aber die schwimmen doch vorbei. Das heißt, dieser Kampf ist nach wie vor Kampf. Ja, das heißt, der Sieg wird schon markiert. Aber es ist interessant, dass das ist so ein Videospiel, ja, oder so. Das heißt, Sieg und Niederlage werden zwar markiert, aber abgekoppelt von Selbsterhaltungstrieb. Das heißt, Sieg und Niederlage sind zwar da, aber sie sind sozusagen mir egal, ob ich verloren habe oder gewonnen habe. Das ist mir egal. Das ist sozusagen eine östliche Einstellung, der sozusagen eine merkwürdige Komposition und deswegen auch sehr, glaube ich, verführerische, ja, ich war, für den heutigen technischen Geist. Ja, es ist interessant, dass wenn man die Soldaten in Irak ja, befreit hat. Was wollen sie Irak besiegen? Nee, eigentlich nicht. Irak besiegen, imperialistischer Krieg, nee. Wollen sie so Sturz von Saddam Hussein? Naja, ich denke, das ist so eine interne Sache des irakischen Volkes. Und, so. Und was wollen sie eigentlich? To get the job done. Ja. Das war generelle Antwort. Ja. To get the job done. Und das ist genau das. Das heißt, ich kämpfe, weil ich programmiert bin zu kämpfen und ich mache meinen Job. Ob ich dabei etwas erreiche oder nicht erreiche in der Welt, ist mir egal. Ob ich dabei überlebe oder untergehe, ist mir auch egal. Ich ziehe einfach durch ein bestimmtes Programm, unabhängig davon, welche Konsequenzen das für die Welt oder für mich nach sich zieht. Das ist eben dieser Weg des Samurais, das ist Bushido. Ja? Das ist so, wie japanische Kämpfer im Zweiten Weltkrieg trainiert worden waren und die Amerikaner weitgehend haben das übernommen. Ja? Das ist ein Kampfweg auf technischer Ebene unter völliger Nichtberücksichtigung aller möglichen Konsequenzen für den Feind und für sich selbst.
Also müsste Neo im Prinzip im dritten Teil, wenn er nicht so schnell ist,
das ist interessant, ja, es ist interessant, wie es gemacht wird. Aber ich denke, dass man sozusagen abtastet nach einer Ideologie, die keine westliche Ideologie, also man sagt Neufaschismus und so weiter, wenn Faschismus, dann nicht deutsche Prägung. Also substanziell, so arisch, ja. Sondern interessanterweise eben japanische Prägung. Und Amerikaner haben gegen Deutsche im Grunde nicht gekämpft. Ja, sie haben nur gegen Japaner gekämpft. Deswegen kennen sie das ja. Also, der amerikanische Krieg war der pazifische Krieg. Und diese japanische Schriften, diese Weg des Samurai, ja, das auf eine sehr, sehr witzige Weise vom Jarmuschki apparatiert wurde, ja, in diesem Weg des Samurai. Das ist eben dieser, ich mache meinen Job wie eine Maschine. Ich programmiere mich selbst entsprechend einer Vorgehensweise eines Geistes, der mit der Materie identisch ist. Das ist der Unterschied zwischen östlicher und christlicher Moral. Die ist in diesem Sinne nicht dualistisch, oder sie entscheidet diese Programmatik des Dualismus anders. Nämlich, jede Denkbewegung wird korreliert mit einer Körperbewegung. Ja, das heißt, ich denke nicht im Sinne sondern ich mache so. Das ist eine Denkbewegung, eine logische Denkbewegung, programmierte Bewegung, die ist eine Denkbewegung und Körperbewegung gleichzeitig. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts. Das ist ein operationaler Vorgang in der Welt. Und zwar operationaler Vorgang in der Welt, dass eine Einheit zwischen Welt und Logos verstanden wird. So dass jede Denkbewegung ist eine Körperbewegung und jede Körperbewegung ist eine Denkbewegung. Habe ich eine Identität zwischen Körperbewegung und Denkbewegung erreicht, und das ist nichts anderes als Universalmaschine, wenn man schon zum Thema des Seminars zurückkommt, weil Computer ist nichts anderes als ein physikalischer Prozess, der mit dem Denkprozess identisch ist, das heißt, jeder physikalische Prozess im Computer ist Denkbewegung, jede Denkbewegung im Computer ist physikalischer Prozess. Dann kann man sagen, dass Samurai derjenige ist, der sozusagen ein Computer vor Computer ist. Nicht von ungefähr war diese Computertechnik in Japan so entwickelt. Ich war in diesem Kriegsmuseum, übrigens mit Hitler zusammen, in Tokio. In diesem Schrein, ja, wo alle diese Körper oder symbolische Körper von allen Kamikaze untergebracht werden, die ihr Leben für Japan gegeben haben und so weiter. Und da ging es um Computer und da hat dieser Guide gesagt, na gut, wenn wir damals mussten wir diese Menschen als Steuermechanismen ansetzen, bei heutiger Miniaturisierung und Computerisierung, die wir damals leider nicht hatten, ja, hätten wir das nicht genötigt. Das heißt, diese Kamikaze oder diese Samurais waren menschliche Computer vor der Computer, sozusagen Computer der Nullgeneration. Sozusagen die Menschen, in denen die Denkbewegung, Steuerbewegung und körperliche Bewegung zu einer Identität gebracht worden waren, die ja sie völlig gegen die Welt immunisiert hat. Ob sie dabei explodieren, ob sie dabei jemanden treffen und so weiter, das war ihnen ja völlig egal.
Wer hat denn sowas angefangen? Also praktisch solche, ich weiß nicht, also im Militär solche Menschenversuche, also mit Menschenprogrammierung, das gibt es ja auch schon.
Ja, das war noch, das war schon in der späten Mittelalter, japanische späten Mittelalter. Also dieser Samurai-Ethik, ja, die hat sich eben entwickelt, ein bisschen anders war wie in Europa. Ja. In Europa war es sozusagen das Dienen. Ja. Der klassische europäische sozusagen Krieger, feudale Krieger, der war auch eine Maschine, eine Kampfmaschine, aber er hat gedient. Ja? Er war sozusagen, er hatte das Ziel außer sich, das war zum Beispiel Gral oder was auch immer, oder schöne Dame oder was auch immer. Und japanisch interessanterweise gab es nicht so, es gab keine Transzendenz, ja? Das ist eine Kultur ohne Transzendenz. Das heißt, der Samurai ist, bewegt sich so nicht, weil er irgendwelchen Sinn darin hat oder irgendwelchen Ziel sieht und so weiter, sondern weil er ist so beschaffen. Es ist seine Natur, so zu handeln. Sein Wesen ist mit seiner Erscheinung identisch. Und er hat nichts außer sich, was er dienen könnte. Ja? Er ist einfach so eine Maschine. Und das, diese Interpretation der menschlichen Maschine, die kann man noch schon im hohen menschlichen Mittelalter finden. Und da war sicherlich dann in der Zeit des Zweiten Weltkriegs dann reaktiviert und neu eingesetzt. Gut, ich denke, wir haben das Thema insgesamt abgehandelt.